Das andere hat für mich aufgehört, die Erzählweise von Kantenbein und so weiter. Nicht? Da möchte ich etwas sagen, wegen autobiografisch, dass es dann drauf bezogen wurde, also autobiografisch sei es. Und da ist nun einfach zur Zeit, das habe ich manchmal böse gemacht, aber das vergeht, dass auf einem gewissen Niveau von Tageskritik festzustellen ist, dass sie einfach zwei oder drei Wörter nicht unterscheiden können, ob schon man das in einem im kleinen Wörterbuch nachsehen kann. Hier kann ich unterscheiden authentisch und kann ich autobiografisch von authentisch und autobiografisch und privat. Das ist alles so, das ist so, das wird so gehandhabt, wie wenn ich in die Tasche greife mit Münzen. Das ist eine Lire, ja, macht nichts. Nicht? Oder Mark, macht nichts. Ungefähr das Gleiche. Nicht? Nun, also bei diesem Holozän ist authentisch, das ist ein Tal, das ich seit 20 Jahren kenne. Weil ich dort ein kleines Bauernhaus vor 20 Jahren umgebaut habe. Das, die ganze Geschichte könnte in Vermont oder in Jugoslawien in einem Tal spielen, nicht? Nur hat es für mich schreiberisch den Nachteil, ich habe in diesem Tal, wo ich selber im Regen gewesen bin, selber gewandert bin, selber in kleinerer Gefahr gewesen bin, habe ich einfach sehr viel mehr dingliches Material, nicht? Also das ist das, was ich mit authentisch bezeichne, und du kannst ja, also wenn du erzählst, ist das Authentische ein etwas ungeheuer Wertvolles, das heißt, es kommt nicht aus der Literatur, die Müdigkeit, die da geschildert werden muss, sondern aus einer Erfahrung. Wie wirst du müde, wenn du in Schlamm gehst, ist ein anderes müde werden, als wenn du auf Granit gehst. Also vielleicht wird das nicht genau beschrieben in dem Buch oder muss nicht beschrieben werden, aber es steht eine authentische Erfahrung dahinter. Der Mann selber hat überhaupt keine Biografie. Er heißt, hat nicht mal einen Vornamen, er ist ein älterer Mann, also um die 70 herum, ist Witwer, das nimmt auch Biografie weg, hat also eine Frau, von der wissen wir weiter nichts, hat eine Tochter, ist das Minimum, und hat ein kleines Geschäft in Basel geführt. Er muss etwas haben, wenn er gar nichts hat, so gehört er ins Vorspiel zu Faust, nicht? Also dann kommt er von oben er wird eine Himmelsfigur oder Teufelsfigur, so weiß man noch Gott. Er interessiert sich nicht für seine Biografie und ich interessiere mich nicht für seine Biografie. Und jetzt vom Schreiberischen, der Punkt ist, dass der Mann, das Problem war, die Einsamkeit eines Menschen darzustellen, der nicht einsam ist, weil seine Frau ihn verlassen hat oder gestorben ist. Oder weil die Kinder ihn, oder weil er die Frau verlassen. Also das, was wir alles kennen, das können sehr traurige Einsamkeitsgefühle sein. Sondern die Einsamkeit, die sie haben als Kreatur hier auf diesem Planeten. Das kann sogar der Planet im Augenblick ganz schön sein, nicht? Muss nicht mal eine schöne Wüste sein, aber was mache ich hier, nicht? Und wie stellt man diese Einsamkeit dar? Und das ist dann so ein kleines Buch, nicht? Und das ist viermal fertig geschrieben worden, über eine Zeit von 7 Jahren. Das Material hatte ich längst, über den Großteil ist in Berlin geschrieben worden, was auch interessant ist, das Authentische aus dem Tal, das Landschaftliche, hier in Friedenau geschrieben. Es gab größere Beispiele dafür, dass der Egmont in Rom geschrieben wird und so, also im anderen Land nicht. Der Punkt, auf den ich raus will, ist, dass eine erste Fassung war, sagen wir, Thomas Mannisch. Da war der Geist der Erzählung, wie Thomas Mann es nennt. Also immer einer, der mit dem Mann geht und mit seiner Huld, mit seinem Besserwissen, mit seinem Lächeln, mit seiner und so weiter uns deuten, sagen wir, er irrt sich jetzt, aber oder in einem Anfall von Selbstmitleid, du, das sagt mir der Geist der Erzählung, nicht? Und alles, das wollte ich nun nicht, denn damit ist er nicht allein, damit hat er immer den Papi-Mann mit sich, nicht? Und so ist ein Mensch nie allein, sondern ist nur in der Literatur. Und ich wollte aber, dass der Mensch auf der Welt allein ist, weil man das manchmal erlebt. Dann kam der innere Monolog. Es ging nicht, dass er mit sich selber redet hat, bekam etwas, was ich nicht wollte von einem etwas Pathologisches. Also. Mhm. Dann natürlich das Tagebuch, das verbot sich in einem gewissen Grund, weil ich schon so viele Tagebücher geschrieben habe und auch die Romane auf der Tagebuchstruktur sind. Und das Tagebuch hat auch noch das, selbst wenn Sie ein Tagebuch schreiben, das Sie nicht veröffentlichen wollen. Auch nicht mal jemandem zeigen. Oder sogar wie der Elias Canetti in einer Geheimschrift schreiben, von der er hofft, dass sie dann doch entziffert wird. Das Tagebuch rechnet wie ein Logbuch immer noch, wie das Logbuch von Robert Scott, Wir im Eis, nicht? Vielleicht wird es gefunden, wahrscheinlich nicht. Das Erwähnte liegt im Britischen Museum, also doch die letzte Seite. Es ist nicht einsam. Man hat niemanden hier, aber man rechnet mit jemandem. Das könnte ein Sohn oder ein besserer Mensch auftauchen und würde das lesen und würde es dann verstehen. Das war die dritte Fassung, die konnte ich auch nicht brauchen. Und nun kam die, und ich meine, dass die geht, dass nun nichts mehr erwähnt wird, als das, was er sich erwähnt, was er sieht, was er wahrnimmt.
Und anfasst und spürt, das wird dadurch...
Also was ihn, auch seine Gedankenlücken werden nicht von mir besprochen. Und die Kunstarbeit des Autors besteht einzig und allein, aber das ist nun entscheidend in der Montage, nicht? Was ich nebeneinander setze, also dass ich seine Gedankenlöcher, seine Gedankensprünge, seine Angstlöcher nicht ausfülle mit meinem Verständnis, womit ich mich über ihn erhebe oder neben ihn stelle, sondern wenn es gelingt, dass ich so setze, dass wir als Leser in die Nähe dieses Erlebnisses kommen. Und da kommen wir nun immer mehr, also da kommt es auf die Sprache sehr viel mehr an, weil sie jetzt sehr viel mehr mitteilt als nur die Inhalte. Da kommt sehr bald mal der Satz, soll es regnen, es sind Strömen, seit langer Zeit, dann nur die Zeile, schlimm ist nicht das Unwetter. Gedankenstrich, und dann geht es weiter. Dann zwei Seiten später, schlimm wäre der Verlust des Gedächtnisses. Nicht? Da ist die Angst natürlich meiner Meinung nach drin, nicht? Da muss ich nichts dazu sagen, das ist durch die Montage. Und das verlangt nun vom Leser oder lädt ihn dazu ein, dass er in die Zwischenräume, dass er mithört, mitdenkt, aber nicht von einem Autor geführt. Und mir ging es nun so, dass ich auch beim Lesen vertrage ich fast nicht mehr die Bücher, und das sind sehr gute Bücher, die mich so an der Hand nehmen, dass ich als Leser, dass ich denke, Mensch, also diesem Autor, dem fällt für jede Situation so wahnsinnig viel ein und so Gutes und so Sensibles, was soll ich noch? Kann ich nur weiterlesen. Also ich muss ja gar nichts mehr. Nicht? Also, das ist der... Ich schäme mich doch auch. Ich schäme mich vor dem Proust, ich schäme mich vor dem Martin Balser. Das fällt mir einfach nicht ein. Jetzt möchte ich mal ein Buch, wo ich sehe, was fällt mir denn ein, und dann ganz bescheiden mit dem gehen, nicht? Also das ist... Also.
Da hast du was dagegen, wenn ich mal eine Seite aus dem Buch vorlese?
Ja.
Nein?
Doch. Ist ja frei.
Später am Tag, als Herr Geiser wieder den krummen Nagel in der Wand sieht, hat er keine Ahnung, wo er die Zange hingelegt hat. Der krumme Nagel muss weg. Dabei geht die Schere kaputt. Alles geht kaputt. Gestern das Thermometer, heute das Treppengeländer. Die alten Schrauben wollen nicht mehr in den Rost zurück. Jetzt stehen auf der Treppe lauter Stäbe ohne Handlauf. Der Mensch bleibt ein Laie. Der Feuersalamander auf dem Teppich im Wohnzimmer muss ein anderer gewesen sein. Der andere liegt noch immer im Bad, schwarz, mit gelben Tupfen und schleimig. Die Lupe ist im Rucksack. Eigentlich hat Herr Geiser ein Bad nehmen wollen, da es wieder warmes Wasser gibt, nach der vergeblichen Arbeit am Treppengelände. Herr Geiser hat geschwitzt und seine Hände sind rostig von den Schrauben. Es wäre Zeit für die Nachrichten. Betrachtet man einen Feuersalamander unter der Lupe, so erscheint er wie ein Ungetüm, wie ein Saurier. Ein übergroßer Kopf, die schwarzen Augen ohne Blick. Plötzlich bewegt er sich, sein ungelenker Gang in einer Art von Liegestütz, der Schwanz bleibt dabei unbeweglich. Er strampelt sich stur in eine Richtung, wo er nie weiterkommt. Plötzlich hält er wieder inne, Kopf in die Höhe gereckt, dabei ist zu sehen, wie sein Puls schlägt, ein entsetzlicher Stumpfsinn in allen Gliedern. Und dann kommen aus dem Lexikon Salamander, Molasse, Molche und Salamander und so weiter.